Willkommen zu Konzertgeflüster, dem Podcast des Kölner Kammerorchesters. Dazu begrüßt Sie ganz herzlich Anja Rentzikowski. In der ersten Ausgabe von Konzertgeflüster hat uns Christoph Poppen, seit 2014 Principal Conductor des Kölner Kammerorchesters, einen kleinen Einblick bzw. Überblick über die Konzerte der Saison 2025/26 gegeben. Und ich erinnere mich, dass ein Konzert dann doch nochmal ganz besonders hervorgehoben wurde. Ich freue mich, dass Christoph Poppen jetzt hier bei mir ist und uns ein wenig darüber erzählen wird, warum das Konzert am 8. März 2026 nochmal ein ganz besonderes Konzerterlebnis verspricht. Herzlich willkommen, lieber Herr Poppen.
Dankeschön, freue mich sehr.
Das Konzert trägt den Titel »Sieben Wege der Hoffnung«, angelehnt an die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze von Joseph Haydn, das neben dem D-Moll-Klavierkonzert KV 466 gespielt von Luisa Immorde ja bei diesem Konzert zu hören sein wird. Beginnen wir mit Haydn. Ich glaube, das Werk liegt Ihnen ganz besonders am Herzen. Und Sie haben es ins Programm genommen, sicherlich nicht nur, weil es ganz gut in die Passionszeit, also die Zeit zwischen Aschermittwoch und dem Karfreitag passt.
Ja, natürlich war das der Anlass, das ist ein wirkliches Passionswerk. In der Passionszeit soll das gespielt werden. Es ist komponiert für eine Karfreitagsliturgie. Und ich finde, es ist ein wirklich ganz, ganz, ganz besonderes Werk. Und nicht zuletzt Haydn selber hat gesagt, vielleicht ist das meine beste Komposition überhaupt. Und ich habe mich seit vielen Jahrzehnten mit dem Stück immer wieder auseinandergesetzt. Es gibt ja auch eine Streichquartettfassung. Also wir spielen jetzt in Köln die Originalfassung für großes Kammerorchester. Aber Haydn hat unmittelbar danach die Fassung für Streichquartett komponiert, die ich damals mit dem Cherubini-Quartett auch über Jahre in vielen, vielen Orten aufgeführt habe und natürlich viel über diese Musik nachgedacht habe. Und ich finde sie einfach ganz unglaublich schön.
Dann hören wir doch gleich mal in diese Quartettfassung zur Einstimmung rein. Ja, neben der Orchesterfassung und Streichquartettfassung gibt es auch noch eine Oratoriumsfassung von dem Stück. Also Haydn muss seine Musik selber wirklich sehr geliebt haben, sehr überzeugt gewesen sein. Und die Entstehungsgeschichte ist schon sehr, sehr besonders. Also sie spielt in Spanien, obwohl Haydn ja selber weder in Italien noch Spanien jemals gewesen ist. Aber da kam der Auftrag her.
Naja, die Musik lag ihm unglaublich am Herzen, auch die Bedeutung dieser Musik. Übrigens ist diese Chorfassung nicht wirklich von ihm, er hat die abgesegnet, aber jemand anders hat das zusammen erstellt. Original ist die große Orchesterfassung, die wir spielen jetzt in Köln, sowohl als auch die Streichquartettfassung und die Fassung für zwei Klaviere. Also das ist ihm schon sehr wichtig gewesen, diese Musik. Und die Entstehungsgeschichte dieses Werkes ist wirklich eine ganz besondere. In Spanien, in Cádiz, im Kloster, gab es die Tradition, dass man jedes Jahr einen Kompositionsauftrag vergab an einen logischerweise modernen Komponisten der damaligen Zeit mit dem klaren Auftrag für die Karfreitagsliturgie ein Werk zu schreiben, das einer ganz klaren Ordnung folgen musste. Das Stück sollte eine langsame Einleitung haben und dann 7 langsame Sätze, die sich bezogen auf die 7 letzten Worte Christi, und dann am Ende der einzige schnelle Satz des Werkes, der das Erdbeben demonstrieren sollte oder illustrieren sollte, das bei der Kreuzigung stattgefunden haben soll. Und die Reihenfolge war so, dass nach der langsamen Einleitung der Priester eine Predigt hielt über dieses erste Wort, eine lange Predigt. Und es gibt auch eine ganz genaue Beschreibung. Die Kirche, die Kathedrale war verhängt mit schwarzen Tüchern und der Priester fiel dann zu Boden. Und dann kam der erste Meditationssatz, der der Gemeinde Gelegenheit geben sollte, über dieses Wort und über diese Predigt nachzudenken. Und das muss so eindringlich gewesen sein, dass diese Tradition, jedes Jahr einen neuen Kompositionsauftrag zu vergeben, dann abgebrochen wurde und man spielte einfach von da an nur noch Haydn.
Man kann sich das ja kaum vorstellen. Es war ja gar nicht, glaube ich, gar nicht die Pfarrkirche oder die Kirche, sondern so eine Art Höhle unter der Kirche, wo ich mich schon gefragt habe, wie haben da eigentlich alle Musiker reingepasst? Aber das muss ja schon eigentlich fast so wie eine Performance gewesen sein, wenn alles abgedunkelt war, glaube ich, nur Kerzenlicht und sehr ungewöhnlich, weil es ja nicht wirklich reine liturgische Musik ist, sondern mehr ja so eine Kontemplation oder Andachtsmusik. Also das muss auch für Haydn was völlig Neues gewesen sein.
Es gibt kaum vergleichbare Werke, also in dieser Struktur. Und es ist faszinierend zu sehen, welche Instrumentation Haydn für dieses Werk benutzt hat. Das ist eigentlich das klassische Orchester. Es gibt Trompeten und Pauke, die aber nur in dem allerletzten Satz, die warten wirklich eine Stunde auf ihren Einsatz und spielen dann 2 Minuten in dem Erdbebenwerk ganz am Ende. Und es gibt zum Beispiel 4 Hörner, also 2 Hörner, die spielen ja öfter auch in den ganzen klassischen Werken, aber es sind 4 Hörner, die auch nur ganz gezielt in dunklen Momenten eingesetzt werden. Selbst die Flöte ist nur ganz, in so lichten Momenten, im Gegensatz zur Oboe. Also es ist sehr, sehr, sehr differenziert durchinstrumentiert. Und damals war es ja tatsächlich so, dass die Musiker, die Blasinstrumente spielten, oft mehrere Instrumente spielen und sich so auch abwechseln konnten. Aber heutzutage ist jedes Instrument mit einem anderen Musiker besetzt und die haben oft lange Wartezeiten, bis dann diese wunderbare neue Farbe in die Partitur kommt.
Er vertont ja nicht die Worte, sondern er kommentiert sie quasi. Dennoch denke ich, glaube ich, ist der lateinische Text sehr wichtig in dem, was er dann mit der Musik macht.
Ja, man muss so sagen, man könnte den lateinischen Text mit der Melodie der jeweiligen Sätze mitsingen. Es ist nicht gedacht, dass es gesungen wird, aber die Diktion der Themen der Sätze sind ganz klar orientiert an den lateinischen Sätzen, damals lief das ja alles in Latein, und war wahrscheinlich auch den Zuhörern bekannt und deswegen haben sie es wahrscheinlich in der Melodie auch wiedererkannt im Gegensatz zu uns heute. Die Musik geht aber ganz genau an dem lateinischen Text entlang.
Also was mich ganz beeindruckt ist, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also man spürt quasi die Einsamkeit von Jesus am Kreuz, der selbst von seinem Vater, von Gott verlassen ist. Also das ist sehr beeindruckende und sehr berührende Musik.
Das ist wahrscheinlich der dramatischste Satz in dem Ganzen. In F-Moll steht der höchst dramatisch und dann mit so Momenten, wo die Musik einfach vollkommen in sich zusammenbricht, in so eine totale Pianissimo-Einsamkeit mit einem Geigensolo, bevor dann wieder das ganze Orchester mit so einem Verzweiflungsschrei losbricht. Es ist einfach wirklich sehr fast moderne Musik. Und es ist interessant, wenn wir nochmal über den Text sprechen. Zum Beispiel das erste Wort ist ja: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Pater, dimitte illis non sciunt quae faciunt. Das bedeutet, es ist ein langer Text, ein langes Thema, ganz klar an diesen Worten entlang. Aber zum Beispiel, der 5. Satz heißt: mich dürstet, sitio. Und das Thema besteht wirklich aus 2 Tönen. Sitio ist eine abfallende Terz. Nur auf einem trockenen Pizzicato, was eben auch diese Ausgetrocknetheit darstellen soll. Und es ist absolut genial, wie Haydn mit diesen ganz unterschiedlichen Textvorgaben auch umgeht. Natürlich spielen die Tonarten eine ganz große Rolle. Es gibt zum Beispiel diesen zweiten Satz, der sagt, wo der Sünder, der auch gekreuzigt wird, sagt, Herr, gedenke dein, wenn du in das Paradies kommst. Und dann sagt Jesus, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Und dieser Satz beginnt in C-Moll und geht dann aber in eine unglaublich zärtliche, liebevolle C-Dur-Stimmung über. Und also man könnte endlos drüber sprechen, über diese Tonartverteilung. Zum Beispiel, als er sagt, siehe, das ist dein Sohn, siehe, das ist deine Mutter, zu Johannes und seiner Mutter Maria, in zartem E-Dur, wo dann tatsächlich auch die Flöten dazukommen, in ganz leichter, kaum hörbarer Zärtlichkeit. Und danach bricht eben dieses F-Moll rein, über das wir eben schon sprachen. Also es sind auch unglaubliche Gegensätze. Und ich denke, es ist kein Zufall, dass dieses Kloster sich entschlossen hat, danach nur noch Haydn zu spielen in all den folgenden Jahren, weil besser kann man das einfach überhaupt nicht machen.
Ich glaube, es wurde auch regelmäßig in Trier im Dom gespielt, ne? Also zum Karfreitag. Also es gab noch andere Orte, wo es quasi zum Repertoire, zum regelmäßigen, alljährlichen gehörte.
Ja, also es ist ja ein Werk, das sich in der Liturgie überall einsetzt, wie regelmäßig das in Trier war. Das weiß ich jetzt persönlich nicht, aber es ist natürlich an vielen Orten immer wieder gespielt. Wir haben es als Quartett übrigens auch mal am Aschermittwoch der Künste im Kölner Dom gespielt, vor vielen Jahren. Die Quartettfassung ist ja auch sehr spannend. Und da kommen wir jetzt zu einem anderen Aspekt. Ich habe ja vorhin erzählt, dass der Aufbau des Werkes so konzipiert war, dass immer eine Predigt gehalten wurde vor den einzelnen Sätzen. Und das ist natürlich im Konzertsaal nicht sinnvoll. Und deswegen gibt es tatsächlich viele Versuche von verschiedenen Schriftstellern, unter anderem Luise Rinser zum Beispiel oder diverse Theologen, die sehr unterschiedliche Texte geschrieben haben, die sich auf die Idee dieser sieben Worte beziehen und auf die Idee dieser Musik. Und wir haben eben auch lange, lange überlegt, wie wir das in Köln lösen sollten am besten und haben uns dann entschieden, nachdem wir viele, 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 viele Gedichte gelesen hatten, in Horror Mortis und andere Gedichte von Thomas Bernhard in dieses Programm mit einzunehmen, bei denen es ja logischerweise auch um den Tod geht und nicht jetzt wie im christlichen Sinne um die Auferstehung, aber doch auch um diese, sagen wir mal, Erlösung vom Leid, das bei Thomas Bernhards Gedichten logischerweise überwiegt meistens die Dunkelheit. Insofern war es gar nicht so leicht, Gedichte zu finden, die auch wie diese Musik sich ins Licht auflösen sozusagen. Aber es gibt sie. Und deswegen glaube ich, dass das eine sehr, sehr, sehr spannende Gegenüberstellung wird zwischen Musik und den Texten. Und wir sind natürlich sehr, sehr glücklich, dass Joachim Kroll zugesagt hat, mit uns dieses Konzert zu gestalten und diese Texte zu lesen.
Wie sind Sie auf ihn zugegangen? Ich vermute mal vielleicht, dass auch als er gehört hat, es sind Gedichte von Thomas Bernhard, gesagt hat, oh ja, das passt, das ist schön, das ist eine tolle Gelegenheit. Ich finde ja, die Gedichte sind von dem jungen Thomas Bernhard, wo er aus seiner eigenen Erfahrung, er ist ja fast gestorben und war lange im Krankenhaus, hat seine Mutter verloren, den geliebten Großvater, die vielleicht auch so ein bisschen Anlass waren, diese Gedichte auch über Krankheit und Tod und Einsamkeit zu schreiben. Es ist ein bisschen untypisch für Thomas Bernhard, weil diese sich ewig wiederholenden, in sich kreisenden Monologe und Übertreibungen fehlen ja da ganz. Das ist ja sehr klar eigentlich in der Sprache auch.
Das ist ganz wunderbare, sehr starke Lyrik und wie Sie sagen, sehr präzise. Das sind ja gar nicht sehr lange Gedichte und dazu habe ich auch noch eine persönliche Erfahrung, muss ich sagen, dazu zu steuern, die mich mit dieser Lyrik sehr verbinden. Als ich eben vor vielen Jahrzehnten noch vor allem Quartett spielte, hatte ich das große Glück, die damals schon über 80-jährige Marianne Hoppe zu treffen, diese ganz große Schauspielerin. Und wir haben gesucht, etwas zusammen auf die Bühne bringen zu können. Und sie kam dann auf die Idee, ein Melodram schreiben zu lassen über eben Thomas Bernhards in Horror Mortis. Und es war auch Ihre Idee, Jürgen von Bose zu fragen, der ein ganz tolles Werk dann geschrieben hat für Streichorchester und Sprechstimme, mit einer Auswahl damals von den Gedichten. Und das war eine sehr spannende Zeit. Also wir haben das in vielen Städten im Konzert gespielt, haben auch damals eine CD gemacht für die EMI. Und damals war es ja nach Thomas Bernhards Tod noch untersagt, seine Werke in Österreich aufzuführen. Und das konnten wir umgehen, und das war natürlich gerade in Österreich auch sehr spannend, dadurch, dass es eigentlich ein musikalisches Werk war und kein ganz abstrakt sprachliches. Dann gab es damals diese Idee, im Burgtheater eine geschlossene Veranstaltung zu machen, wo sie dann auch das Komplette in Hora Mortis inszeniert rezitierte. Also deswegen verbinden mich viele emotionale Erlebnisse auch mit diesem Text. Und ich freue mich so, dass es zum ersten Mal tatsächlich die Kombination aus Thomas Bernhard und Haydn und Sie haben eben angesprochen die Frage, wie hat Joachim Krol reagiert? Also wir haben mit ihm nicht direkt über Thomas Bernhard gesprochen, sondern erstmal über Haydn und über die Möglichkeit, was alles denkbar wäre in diesem Kontext. Und schlussendlich haben wir uns dann aus einem Zusammenhang von vielen anderen möglichen Alternativen auf die in unseren Augen stärkste eben Fassung mit Thomas Bernhard geeinigt. Bin sehr gespannt. Er liest das auch zum ersten Mal.
Wir wollen vielleicht noch mal einen kleinen Ausschnitt schon mal hören aus der Musik. Haben Sie einen Vorschlag? Sie sind begeistert von allen Teilen. Das haben wir vorhin gemerkt, als Sie so ein bisschen in das Detail gegangen sind, was musikalisch passiert. Gibt es dennoch eine Stelle, wo Sie sagen, das berührt mich ganz besonders, dass da hat was gemacht, wo einem quasi das Herz stehen bleibt?
Da gibt es so viele Stellen, dass es schwierig ist, was rauszunehmen. Aber da wir ja kurz in die Streichquartettfassung reingehört haben, hören wir doch ruhig auch die Alternative von demselben ersten Satz, von der Einleitung, in der Aufnahme mit Jurowski, die ich sehr, sehr schön finde.
Ja, lieber Herr Poppen, die Musik und der Text passen zusammen. Vielleicht können Sie gleich noch mal so ein, zwei Sätze dazu sagen, warum passt das gut? Und vor allen Dingen auch dann anschließend die Frage, weil das Konzert ja auch den Titel trägt, Sieben Wege der Hoffnung. Was ist das Hoffnungsvolle an dieser Musik für Sie?
Also zunächst mal muss man sagen, dass logischerweise ist das ja ein religiöses, ganz christliches Werk. Ich denke aber, dass das Thema absolut zeitlos ist und absolut überreligiös. Es geht um Tod, der uns alle betrifft. In diesem Fall um Auferstehung oder eben um Erlösung aus diesem Leiden. Es geht um Abschied auch von Menschen. Es geht um Szenen, die sich an jedem Sterbebett abspielen können, täglich auf der ganzen Welt. Und es geht um Verzweiflung, es geht um Einsamkeit und es geht eben um Hoffnung, die Haydn bei jedem dieser Sätze ans Ende stellt. Also es endet kein einziger Satz, ja, das kann man so nicht sagen, mein Gott, warum hast du mich verlassen, der endet wirklich auch in der Verzweiflung. Aber der Erlösungsgedanke dieser Worte und der christlichen Botschaft, die setzt Haydn eigentlich bei fast allen Sätzen so um, dass er am Ende in eine sehr positive, lichtvolle Musik mündet. Also im Grunde geht es immer über die Tonarten, dass es meistens vom Moll ins Dur wechselt oder in eine zartere Klangfarbe. Aber eigentlich ist es ganz klar, dass die Musik am Ende immer die Hoffnung vermittelt, dass durch dieses Leiden etwas Lichtvolles entsteht, wenn man sozusagen dadurch hindurchgegangen ist.
Wir wollen nicht ganz unerwähnt lassen, dass auf dem Programm auch noch das D-Moll-Klavierkonzert, Köchelverzeichnis 466, auf dem Programm spielt. Luisa Imordowitsch spielen. Sie wird das erste Mal mit dem Orchester spielen.
Ja, Luisa Imordowitsch ist zum ersten Mal da und wir freuen uns alle sehr auf sie. Und auch da haben wir natürlich lange überlegt, was für ein Werk können wir jetzt zu dem großen, Haydn dauert ja eine Stunde, hinzufügen, dass es irgendwie einen Sinn ergibt. Und logischerweise bei Mozart ist die Tonart D-Moll und nicht nur bei Mozart ja auch immer mit dem Tod verbunden. Mozarts Requiem steht in D-Moll und Don Giovanni, wo es um den Tod geht, ist in D-Moll. Und logischerweise spielt das auch bei dem D-Moll-Klavierkonzert eine ganz große Rolle. Aber auch da im langsamen Satz diese absolute Verklärung, und das ist ja immer wieder in allen Sätzen bei Mozart, ist ja irgendwo diese Balance, auch wenn sie eingebaut ist in dieses dunkle D-Moll, da ist ja auch immer ganz, ganz, ganz viel Licht und Hoffnung und, ja, wenn man so will, Vergebung oder Verzeihung drin. Insofern denke ich, dass dieses, speziell dieses Klavierkonzert wunderbar passt zu der Idee von Haydns sieben letzten Worten. Und ich freue mich auch da sehr auf die Aufführung mit Luisa Imordowitsch.
Vielen lieben Dank. Wir freuen uns auf das Konzert und sagen Dankeschön und bis zum nächsten Mal bei Konzertgeflüster.
Ich danke Ihnen und hoffe, viele unserer Zuhörer im Konzert begrüßen zu dürfen.